Die Teamvorstellung der DFFL-Teams geht weiter. Mit den Neustrelitz-Dukes und den Oldenburg Orcas reden wir über zwei Teams, die oft unter dem Radar schwimmen. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über sie wissen müsst.
Hallo Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir sind weiter pünktlich, zumindest letzte Woche war es ja nur ein Tag Verspätung, jetzt mal wieder am Montag und weiter geht's natürlich mit unseren Teamvorstellungen. Und bevor wir da heute wieder reinstarten, möchten wir ein ganz großes Dankeschön an euch sagen. Und zwar die letzten Folgen oder auch seit Anfang des Jahres gehen die Aufrufzahlen so nach oben und die Rückmeldungen von euch sind so cool. Das macht das Ganze noch viel, viel mehr Spaß. Also gerne weiter so teilen. Also danke an alle Teams, die das gemacht haben, an alle Infos, die ihr uns hinterher noch geschickt habt mit weiteren Ergänzungen. Da kommen wir auch gleich noch zu. Und Rückmeldungen und Ideen, die wir dieses Jahr umsetzen können, das ist richtig, richtig cool. Und ja, kann ich nur sagen, macht Spaß. Und da arbeiten wir, glaube ich, einfach weiter dran. Wie geht's? Genau.
Ich finde auch, es macht ungeheuer viel Spaß, irgendwie mit euch in Kontakt zu treten, sei es über Instagram, wenn ihr uns Nachrichten schreibt oder jetzt die Teamvorstellung, wo wir ganz vielen von euch sogar persönlich geredet haben. Deswegen weiterhin auch hier der Aufruf, macht das weiterhin, sprecht uns auch an Spieltagen an, wenn ihr uns seht, wenn es irgendwas gibt. Wir quatschen immer gerne und viel über Flag Football, sonst würden wir den Podcast ja nicht machen.
Das ist richtig und ihr dürft gerne auch noch unsere Kommentare bei Instagram nutzen. Ich meine jetzt bei den Teamvorstellungen ist das glaube ich nicht ganz so spannend, aber wenn es dann Richtung Predictions geht und Richtung Saison, ist meine oder unsere Traumvorstellung, dass ihr da ein bisschen uns natürlich an den Pranger stellt, diskutiert, eure eigene Meinung sagt, was da so vielleicht ansteht. Das kann glaube ich richtig cool sein und wie Lasse sagt, bei den Turnieren und bei allem, wo man sich aufeinander trifft, gerne mit uns in den Austausch gehen. Wie geht's heute weiter?
Bitte? Ganz kurz, die Würzburg Wombats haben ja auch schon ein bisschen angefangen wieder mit ihrer Meme-Kultur und der Professionalisierung. Fand ich schon sehr gut.
Ja, das haben wir ja schon in der Folge gesagt, da ist Würzburg einfach sehr, sehr cool. Also da gerne. Und da auch wirklich von unserer Seite aus freie Hand. Ihr dürft uns da wirklich auch gerne mit einbinden mit irgendwelchen Memes oder so. Da sind wir, glaube ich, alle drei sehr, sehr offen und locker und haben da kein Problem mit. Wie geht's heute weiter? Wir haben natürlich zwei weitere Teams und ich finde es extrem spannend heute, weil wir uns, nachdem wir ja jetzt verschiedenste Gebiete in Deutschland schon abgegrast haben, geht's heute in den Norden. Wir kümmern uns um zwei Nordlichter-Teams, aber bevor es dahin geht, möchten wir natürlich nochmal die Ergänzungen, die ihr uns geschickt habt, anbringen und ein paar News raushauen. Ich würde jetzt einfach mal starten und mich bedanken bei den Düsseldorf Firecats, respektive dem Coach der Jugendmannschaft, der uns gesagt hat, dass natürlich aktuell extrem viel im Bereich der Damen- und Herrenteams bei den Düsseldorf Firecats passiert, aber dass es natürlich auch eine Jugendarbeit gibt. Und das ist natürlich klar bei so einem Team, wir haben darüber gesprochen, wie professionell das Team an die Sache rangeht, dass es da auch eine Jugendarbeit gibt. Und da war die Nachricht nämlich, dass auch die U10, dass es quasi bis runter zu U10 gibt, auch da gibt es nicht viele Teams, die das haben, dass da 20 Kids aktiv sind, dass sie manche sogar ablehnen müssen, weil es weitere Anfragen gibt, dass sie da NRW-Meister sind. Klar, da ist vielleicht die Konkurrenz nicht so groß, aber trotzdem ist es mega. Eine U13 haben sie, eine U16 haben sie, überall sind sie fast voll mit über 20, 25 Kids, also mega, dass ihr da weiter an unserer Jugend arbeitet. Ich meine, nicht nur ihr, das sind ganz viele Teams, die das machen, aber als ein wichtiger Bestandteil da in Düsseldorf. Und natürlich auch der Verweis darauf, dass mit dem NFL-Headquarter und dem Ganzen, was da steht, der Stützpunkt natürlich oder der Standort sehr, sehr günstig liegt. Also da euch viel Erfolg in der Jugend, das verfolgen wir ja nicht ganz so stark. Vielen Dank für die Rückmeldung und sehr, sehr cool, dass ihr da tätig seid. Also danke von uns für die Community, für den Flag Football und das wollten wir natürlich noch anbringen, weil wir da jetzt nicht drüber gesprochen hatten.
Genau, dann mache ich direkt weiter. Ihr habt uns auch sehr viele Nachrichten geschrieben und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ein paar kleine Korrekturen zu dem Thema von Duisburg. Ich muss mich hier auch ein bisschen entschuldigen, ich habe hier ein, zwei Sachen durcheinander gebracht in der Folge. Liegt vielleicht auch daran, dass das Gespräch und die Folge ein bisschen quasi Abstand voneinander hatten. Trotzdem vielen herzlichen Dank und ich glaube, das zeigt einfach nur, dass wir in Zukunft vielleicht doch mal irgendwann in die Richtung gehen müssen, uns Gäste hier live einzuladen. Aber das sind ein, zwei Richtigstellungen. Und zwar, ja, gerade ganz viel in die Geschichte der Duisburg Dragons hinein. Ich habe hier nämlich zwei Namen miteinander verwechselt. Denn der Robin Ulbrich, der war sehr maßgebend mit für die Duisburg Dragons beteiligt. Das ist aber nicht der Peewee, wie ich das im Podcast ganz kurz aus Versehen gesagt habe, sondern der Peewee ist der Herr Peter Krause, der uns auch eine Nachricht geschrieben hat. Also beide haben mich hier verbessert. Vielen Dank dafür. Der schon sehr, sehr lange eine Flag AG, die es gibt schon länger, als wir den Podcast gesagt haben, ganz viel ja, mit dabei ist, der da Jugend aufgebaut hat, der mit mir auch geschrieben hat, dass sie mit einer 13-Jährigen, mit dem Team von lauter 13-Jährigen im Big Bowl damals gespielt haben und solche Sachen, dass die Eltern irgendwie damals die Kinder zum Big Bowl gefahren haben und das heutzutage immer noch tun und solche Sachen. Also hier wollte ich richtig, ein, zwei Sachen richtig stellen. Vielen Dank für die Korrektur und auch für die netten Nachrichten. Finde ich wirklich sehr spannend, habe ich ja letzte Folge schon genug gesagt, was da in Duisburg passiert, wie lange das schon ging dort. Und der Peter Krause, der Peewee, macht jetzt nicht mehr ganz so viel im aktiven Flag Football, coacht noch ein bisschen in der Schulmannschaft mit, aber hat sich auch sein bisschen seinen Flag Football Ruhestand sehr verdient und hat aber viel gemacht für Flag Football in Duisburg.
Und ich habe tatsächlich doch letzte Folge kurz gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass wir mit den Duisburgern in irgendeiner Weise gesprochen haben. Und nachdem der Peter uns diese Nachricht geschickt hat und ich mir das Bild angeguckt habe, habe ich mir gedacht, jawohl, da ist die Erinnerung. Das war natürlich der Code. Ich glaube, er hat damals auch Quarterback gespielt für das Team teilweise als Spieler, der eben sehr, sehr interessiert war, sehr, sehr viel da sich ausgetauscht hat mit allen Teams. Und genau, da habe ich mich dann gut dran erinnert und mir gedacht, ja, der Mann hat tatsächlich da viel, viel aufgebaut in Duisburg und finde es super, dass er uns sogar hört. Das ist auch immer cool. Und ja, also von daher auch danke von meiner Seite. Und ja, Lasse, du darfst mit den News natürlich weitermachen.
Genau.
Heute haben wir nämlich mal wieder zwei.
Wir kommen zum nächsten News. Und ich habe es auf Instagram so ein bisschen gesehen und ich war mir erst nicht ganz sicher, was genau hier gemeint ist. Aber beim AVD auf der Instagram-Seite könnt ihr es sehen. Oder auch wenn ihr beim American Football Verband Deutschland auf die Webseite geht, haben sie es auch ein bisschen näher erklärt. Unsere Nationalmannschaften, sowohl die Herren als auch die Damen, werden vom 24. Februar bis zum 1. März, also jetzt für 5 Tage nach Mexiko fliegen und dort ein Trainingslager veranstalten und am Ende, am Samstag und dann Sonntag, auch noch ein Turnier mitspielen. Beide Teams reisen mit ihrem vollständigen 20er-Kader an. Ihr könnt auch sehen, wenn ihr auf Instagram die Posts seht, dass es quasi auch Alemannia A und Alemannia B gibt und dann da einen Haufen mexikanischer Teams. Ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache, dass hier unsere sogar sehr große Kader, nicht nur irgendwie ein 12er-Kader oder so, sondern dass hier zwei vollständige 20er-Kader, also mit 40 Mann plus Staff, werden das wahrscheinlich fast über 50 Mann und Männer und Frauen werden, die dann nach Mexiko fliegen und da ein Trainingslager haben, sich vorbereiten wollen und schon versuchen wollen, in die Saisonform zu kommen, bevor dann in Deutschland die Ligen starten. Finde ich eine spannende Sache und bin gespannt, was da für Instagram-Content und so zurückkommt. Und ich werde auch dann viel mit ein, zwei Spielerinnen und Spielern reden und wir werden dann nochmal im Nachhinein berichten, wie es so war.
Ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr sind doch die Damen in die USA geflogen. Da gab es so ein ähnliches Konzept schon mal mit Trainingslager und Turnieren.
Genau.
Ich glaube, dieses Jahr dann einfach alles zusammen nach Mexiko. Also finde ich, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil ich meine, höhere Competition als Mexiko-USA kriegst du, glaube ich, nicht bezüglich Flag Football. Und ja, es war sicherlich eine gute Vorbereitung.
Genau, der Unterschied wird sein, dass sie da natürlich gegen Nationalteams gespielt haben, was sie hier jetzt nicht. Also hier spielen sie quasi gegen Vereine sozusagen. Trotzdem werden da sicher auch Teile der Nationalmannschaft von Mexiko zum Beispiel auf jeden Fall mit am Start sein. Und dennoch sind das Teams auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das sinnvoll ist. Und vor allen Dingen kriegt man eine Spielweise zu sehen, die man in der deutschen Liga nicht so viel zu sehen bekommt. Viel Razzle-Dazzle kann ich mir da vorstellen.
Wo du jetzt gerade Mexiko Flag Football sagst, ich weiß nicht ganz genau, ob wir in einer der Folgen schon mal drüber gesprochen haben. Wenn, dann doppelt sich das jetzt. Wenn nicht, dann habt ihr eine neue Info, wenn ihr es nicht selber schon mitbekommen habt. Im Rahmen des Pro Bowl haben wir ja schon mal drüber gesprochen, im Super Bowl, dass da Flag Football natürlich eine viel größere Plattform bekommen hat, wie uns so langsam an auch die Flag Football-Variante herantasten, die NFL-Profis da gespielt haben, die wir so kennen. Was aber tatsächlich passiert ist, es gab ein Showcase-Game, was man auch auf YouTube gucken kann, die amerikanische Nationalmannschaft der Herren gegen die mexikanische Mannschaft, in natürlich den richtigen Fünfer-Flag-Regeln. War auf jeden Fall eine coole Show, cooles Spiel da in diesem ganzen Areal, in diesem Setting. Also gerne, wenn ihr hochklassigen Flag Football sehen wollt, vielleicht die zwei besten Mannschaften der Welt, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Vielleicht denken wir dran, das irgendwie unter der Folge zu verlinken. Das sage ich jetzt an der Stelle mal, vielleicht vergessen wir es auch.
Ich versuche
Aber
es
wenn nicht, findet ihr
aufzuschreiben.
es ziemlich einfach auf YouTube.
Ja, genau. Schaut es euch auf jeden Fall an. Wir werden euch nicht spoilern, wer gewonnen hat. Es war aber auf jeden Fall ein Spiel auf einem sehr, sehr hohen Niveau und auch alle bekannten Gesichter, sowohl bei Mexiko und bei den USA, waren dabei.
Absolut.
Kommen wir noch zur letzten News, bevor wir dann einsteigen in die Teamvorstellungen. Langer News-Segment heute. Mal sehen, ob wir uns dann bei den Teams ein bisschen beeilen können. Und zwar wisst ihr ja schon, oder haben wir auch schon ein, zwei Mal darüber gesprochen, findet in Düsseldorf die WM statt und hierfür werden noch Begleitungen für die Teams gesucht. Ich habe das so verstanden, dass quasi jedes Team einen Ansprechpartner an die Seite bekommen könnt auf der ganzen Welt. Es sind 16 Herren- und 16 Damenteams, das heißt, insgesamt braucht man hier wahrscheinlich 32 Stück, die die Teams von Anfang bis Ende zum Turnier begleiten, die erste Ansprechpartner sind, was Hotels angeht, wo sie als nächstes spielen werden, irgendwelche Unregelmäßigkeiten klären. Hier ganz viel machen. Klingt nach einem super interessanten Blick hinter die Kulissen. Hätte ich nicht ein, zwei Terminkollisionen, hätte ich mich da sicherlich auch beworben. Wenn ihr da Lust drauf habt, wir werden euch den Link in die Podcast-Beschreibung packen. Bewerbt euch da gerne. Sie werden auch weitere Volontäre suchen. Das heißt, wenn ihr nur für weniger Tage Zeit habt, braucht man viele Volontäre für sowas. Das heißt, wenn ihr Lust habt, Flag Football ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, dann meldet euch da gerne. Die Sport, also die Sportstadt Düsseldorf, organisiert das Ganze. Alle Links dazu packen wir euch in die Bio bei Spotify.
Genau, dann glaube ich, ist jetzt Zeit und wir gehen rüber in unsere Teamvorstellung.
Olli hat es bereits erwähnt, wir gehen heute in den hohen Norden und da fangen wir an heute mit einem Team, das für mich auch, bevor ich dieses Interview geführt habe, ein sehr ja, nichtssagendes Team, weil ich wusste nicht viel über sie. Es geht um die Oldenburg Orcas. Ich durfte letztes Jahr in den Genuss kommen und nach Oldenburg fahren aus München und dort im großen Stadion sogar, was echt cool war, vom VfB Oldenburg spielen. Ja, und habe mich dort mit Malte unterhalten. Manche von euch kennen ihn vielleicht, wenn nicht, würde ihn diese Saison kennenlernen. Und ja, wir haben uns lang wieder ausgetauscht, deswegen auch vielen Dank für dieses Gespräch und ich hoffe, ich kriege noch alles halbwegs gut wieder. Ich habe mir versucht, so viel es geht aufzuschreiben. Fangen wir auch bei den Oldenburg Orcas mit der Entstehung an. Die Oldenburg Orcas sind auch noch kein unendlich langes Team. Ich würde sagen, sie haben so mit dem Football-Hype so ein wenig angefangen. Ab 2017 entstammen sie wie viele andere Teams aus dem Unisport. Sie haben dort mit regelmäßigen Trainings mit einer kleinen Gruppe von Studierenden angefangen. Und ja, haben sich dann so immer weiter zum Team geformt, würde ich sagen. Zuerst war es so eine kleine Freundesgruppe. Das ist aber immer noch der harte Kern, der jetzt auch quasi der harte Kern der Oldenburg Orcas ist. Erste Testspiele haben sie dann gemacht. Der King Bowl, der von Oldenburg nicht weit ist, in Utrecht in den Niederlanden, war hier einmal eines der ersten Turniere. Genau. Und seit 2022 haben sich dann die Oldenburg Orcas dazu entschieden, zum offiziellen Ligabetrieb mit einzusteigen, zum offiziellen DFL-Ligabetrieb einzusteigen, was der perfekte Zeitpunkt eigentlich war.
Ich kann mich daran erinnern, weil du gesagt hast, All Blacks OL, dass die tatsächlich aber relativ ja, auf sich aufmerksam gemacht haben unter dem Namen bei einigen Fun-Turnieren. Das war ja so die Zeit, gerade am Anfang, da habe ich dann auch noch bei KCAM gespielt. Ich habe auch so ein bisschen mitbekommen, was dann bei, zum Beispiel, wir hatten drüber gesprochen, im Rhein-Main-Bowl in Wiesbaden passiert ist oder auch bei anderen Turnieren. Und da war es so, dass bei diesen kleineren Turnieren, die manchmal so ein bisschen unterm Radar fliegen, das Team aus Oldenburg, damals eben noch unter diesem Namen, oft sehr gut platziert war. Und ich kann mich auch an ein Spiel gegen sie beim Rhein-Main-Bowl erinnern, damals mit Kelkheim, was wirklich ganz knapp gewonnen wurde, wo man schon so ein bisschen sehen konnte, okay, da wächst ein Team heran, was mehr ist als irgendeine eine Freundschaftsgruppe, sondern die tatsächlich Potenzial haben, nach oben hin mit anzugreifen, Richtung damals dann Spitze der DFFL, jetzt DFFL 1. Ja, genau.
Genau, also Olli sagt ganz richtig, vor 2022 hießen die Oldenburg Orcas All Blacks OL, also All Blacks Oldenburg. ich glaube, viele von uns kennen das neuseeländische Rugby-Team, nachdem dieser Name bekannt ist. Dann haben sie sich eben umbenannt zu den Orcas. Sie hat im Interview gemeint, dass es gut zur Stadt passt und vor allen Dingen auch die humorvollen Maskottchen, dann diese aufblasbaren Orcas, die man für Schwimmingpools hat, dass die eben ganz, ganz nett waren und mit eines der Namensgeber waren. Gut, dann 2000, also das ist so die ganz grobe Geschichte. Unisport habe ich erwähnt. Und ab 2022 sind sie in die Liga eingestiegen und 2023 war dann ja auch direkt die Qualifizierungssaison, nenne ich es immer. Ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt, für dann die erste Liga.
Ich glaube, die hatte keinen offiziellen Namen, weil das war ja so spontan. Das war so die Planung, ja, wir machen das dann mal bald. Ach nee, das ist dann schon nächstes Jahr. Ach, irgendwie zählt es jetzt doch dieses Jahr. Ich glaube, deswegen, so einen klaren Namen gibt es da nicht. Ich finde, der Ausdruck beschreibt es ganz gut.
Genau, also hier gab es ja noch dieses System, dass man selber Spieltage melden musste, auch öfter mal mehr als einen, gerade für die Oldenburg Orcas, die so ein bisschen isoliert auch da lagen, außer Bremen, aber zu dem Team werden wir gleich noch kommen. Und 2023,
wir kommen zu Strelitz noch.
Ja, nee, aber Bremen will ich schon noch erwähnen. Sie trainieren okay. Später mit Bremen zusammen ein, zwei Sachen.
Okay.
Will ich zu Bremen noch sagen. Lang über Bremen werden wir nicht reden, keine Sorge. Aber auch damals gab es schon enge Konkurrenz mit Bremen. Das ist so geografisch gesehen das nächste Team zu Oldenburg. Und ja, am Ende haben sie dann von dieser Saison 2023 den Aufstieg in die erste Liga geschafft, haben sich da sehr gut qualifiziert und sind deswegen auch quasi Gründungsmitglied, nenne ich das jetzt einfach mal, von der DFL 1. Von der ersten Liga. Da können wir gleich auch noch sportlich, glaube ich, nach 2024 machen wir dann einen kleinen Cut und sprechen über den Verein und noch andere Sachen als solches. Aber über die Saison 2024 können wir noch kurz sprechen. Dort waren sie in der Division mit Rostock, mit Lübeck und mit Lichtenberg und haben hier den zweiten Platz in dieser Division geholt, hinter den Lichtenberg Lions, und hatten sich so auch für das Final Eight qualifiziert. Dort haben sie auch ein Spiel gewonnen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welches. Aber mir wurde nur gesagt, dass sie das als wichtiges Signal gegeben haben. Die Orcas sind ein konkurrenzfähiges Team und waren nicht nur am Final Eight, weil sie in der Norddivision waren, was man ihnen damals, und ich finde auch teilweise immer noch ein bisschen zurecht, aber was man ihnen dort angelastet hat. Aber sie haben dann ein bisschen gezeigt, dass sie auch Flag Football spielen können.
Absolut. Und das ist tatsächlich ja so, warum ich auch gesagt habe, ich finde es wahnsinnig spannend, jetzt heute mit den zwei Teams eben aus dem Norden, die Berliner Teams jetzt mal ausgenommen, wir haben über Lichtenberg ja schon gesprochen, es wächst da ein bisschen was heran. Es war ja wirklich lange Zeit so, nicht nur in der Saison, dass man gesagt hat, es gibt die Flag-Football-Teams und dann gibt es da oben auch noch den Norden und dann gibt es da manchmal ein Team. In einem Jahr waren mal die Rostocker im Finale, weil sie dann eben das Nordteam waren. Dann waren es mal die Berliner, dann waren es mal die Oldenburger. Und so mittlerweile ist es aber so, dass die Teams da oben sich tatsächlich auch sportlich qualifizieren. Und es ist aber die richtige Entwicklung, weil das wollen wir ja haben. Wir wollen ja eine bundesweite Liga haben, die konkurrenzfähig ist. Und deswegen, ja, finde ich das so schön, dass wir jetzt über zwei dieser Teams sprechen können.
Genau. Kommen wir, bevor wir zu den weiteren Saisons da hinaufkommen, kommen wir ein bisschen zur Vereinsstruktur. Die Oldenburg Orcas sind nicht Teil eines Tackle-Football-Vereins. Sie sind in einem Breitensportverein ansiedlich, dem BTB Oldenburg. Aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Dort haben sie aber ganz gute Trainingsmöglichkeiten, haben hier eben ganz viel Platz und auch die nötigen Strukturen, was Verein und alles Mögliche angeht. Ansonsten ist es, glaube ich, ein relativ standardmäßiges Team, was ich so herausgehört habe. Sie trainieren zweimal die Woche, haben auch hauptsächlich Spielertrainer und haben noch den Unisport zusätzlich, wo die ganzen Spieler dann eben auch als Trainer quasi auftreten und das auch ihre Hauptakquisequelle ist. Generell die Orcas, sehr familiäre Teamstruktur, wurde mir gesagt. Viele Leute sind sehr, sehr lange dabei, ist auch eine Kernfreundesgruppe quasi. Und deswegen werden Turniere und sowas immer auch als gemeinsamer Ausflug gelebt, was glaube ich, immer schön ist, gerade weil man aus Oldenburg zu vielen Spieltagen sehr weit reisen muss.
Das stimmt. Ich würde noch einen Satz, glaube ich, zu dem Modell, Spielercoaches-Modell sagen, weil du gesagt hast, es ist ein sehr traditionelles Team. Das ist tatsächlich so, weil ich glaube, wir haben letzte Folge über die Düsseldorf Firecats gesprochen, die ja wirklich ein Coaching-System haben. Aber Sonst gibt es, mir fallen jetzt tatsächlich ganz wenig Teams. Eigentlich fällt mir
Kelkheim
jetzt
hat
spontan.
auch ein, zwei Position-Coaches, glaube ich, oder?
Ja, aber das ist halt auch sehr historisch gewachsen. Das sind halt Leute, die selber nicht mehr spielen wollen irgendwann. Wobei man auch da sagen muss, das ist ja auch mal die Frage im Training, Coaches ist das eine, aber sind die auch beim Spieltag Coaches oder coacht sich das Team dann selber? Ja, Kelkheim hat tatsächlich Coaches, richtig, da gebe ich dir recht. Waldorf hatte früher einen Coach, haben sie jetzt nicht mehr. Düsseldorf haben wir gesagt, und sonst ist das oft so, dass das Spieler sind. Also das
Ja.
ist ja wirklich bei uns noch das Modell, jetzt mal außer halt irgendwie Nationalmannschaft natürlich, dass es dann ganz, ganz oft dann so funktioniert. Das wollte ich
Es
nur an der Stelle sagen, auch wenn es mit Oldenburg nur bedingt was zu tun hat, weil das, wie gesagt, eins von, also 9 von 10 Teams haben einen Coach, der Spieler ist.
Genau, auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird sich aber auch erstmal in den nächsten 2, 3 Jahren nicht ändern. Vielleicht aber so mittel- bis langfristig, wenn viele Spielerinnen und Spieler, die jetzt langsam angefangen haben oder schon eher vielleicht auch, ich will jetzt dir nicht so nahe treten, aber eher dein Alter sind dann irgendwann quasi dann mit ihrer Flag-Football-Spielerkarriere aufhören und dann vielleicht in den Coaching-Bereich übergehen, weil dann ist das Know-how auch da, weil jetzt Leute einfach so reinzufinden, die das nie selber gespielt haben und so, ist dann auch schwierig, Leute zu finden, die das nötige Know-how haben.
Das stimmt, ja.
Ich habe schon Bremen erwähnt, die Oldenburg Orcas sind ja, das befreundetste Team sind die Bremen Firebirds, mit denen trainieren sie auch einmal in der Woche zusammen. Hier wechseln sie die Trainingsorte quasi immer ab. Einmal in Oldenburg, einmal in Bremen. Liegt grundsätzlich einfach daran, dass beide ein bisschen Probleme haben, vollständiges Training auf die Beine zu stellen und man dann nicht weiß, ist man genug für 5 on 5. So können sie sicher gehen, dass mindestens 15 bis 20 Personen im Training sind, was glaube ich definitiv Sinn macht. Und man kann eben auch, man ist bei den Drills und so ein bisschen bei der Auswahl ein bisschen flexibler, wenn man weiß, ich brauche mal irgendwie jetzt nur in der Defense ein 5 on 5, wo irgendwer was Dummy läuft oder so, dann ist es oft angenehmer, wenn man ein paar mehr im Training hat. Genau. Ganz wichtig noch, das ist keine Fusion, sondern eine Kooperation zwischen den beiden Teams.
Ist es so nah aneinander tatsächlich?
Ne, ich glaube, die fahren da schon eine halbe Stunde, also.
Weil, genau, weil ich finde grundsätzlich ist das super. Ich kann mich auch daran erinnern, wir hatten früher das eine oder andere Mal Training immer mit den Waldorfern zusammen, entweder dann da oder bei den Kelkheim, also in Kelkheim oder in Waldorf auf dem Platz. Und es ist einfach lustig, weil du auch gerade zum Abschlussspiel eine ganz andere Competition hast. Es geht zwar um nichts, aber irgendwie dann doch um mehr, als wenn du gegen dein eigenes Team spielst. Du siehst nicht immer die gleiche Defense. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee, wenn es so nahe aneinander liegt. Und es hätte aber jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Wie gesagt, NRW, die Ecke, da hatten wir ja auch eine Nachricht noch bekommen. Die liegen ja sehr, sehr nah aneinander alle da. Hatte ich auch mit Alex aus Mülheim drüber gesprochen, Finaltag damals, dass man irgendwie mit der Straßenbahn von Duisburg nach Mülheim fahren kann oder so. Aber dass Bremen und Oldenburg das machen mit der Distanz, wenn es wirklich so ist, sehr
Ja,
cool.
ich habe gerade nachgeschaut, das sind schon 40 Minuten mit dem Auto. Ich weiß nicht,
Wow,
wo die beiden
okay,
Plätze
einmal
dann
die Woche
liegen.
ist es schon eine Ansage, ja.
Finde ich auch. Es ist schon eine Ansage, obwohl ich natürlich innerhalb von München jetzt auch 50 Minuten ins Training brauche. Aber das ist
Ja,
natürlich
gut.
der Nachteil, wenn man in so einer großen Stadt wohnt. Genau. Ansonsten können wir noch, bevor wir jetzt zu dem Erstligateam noch mal ein bisschen zurückkommen, ganz kurz reden. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Interview mit ihm gemacht habe, haben wir auch noch kurz über die Frauenmannschaft geredet. Das klammern wir jetzt aber auf, weil die Oldenburg Orcas ihre Frauenmannschaft zurückgezogen haben. Die werden nicht mitspielen in der DFFL-2-Saison. DFFLF-2-Saison. Entschuldigung.
Ja, das ist ein Zungenbrecher, ja, definitiv.
Genau, die werden nicht spielen. Das war einfach ja, ein schönes Denken. Da hatten sie viele, viele Verletzte jetzt noch kurzfristig reinbekommen. Demnach würde die DFFLF-2 erst nur mit 9 Teams gespielt. Wir werden da aber nochmal reden. Die Liga hat tatsächlich noch ein bisschen Zeit, bis sie startet. Deswegen, da kriegt ihr dann nochmal alle Infos von uns. Grundsätzlich ist nur wichtig auch zu sagen, auch hier sind sie dran und vielleicht klappt es ja dann im darauffolgenden Jahr, also 2027. Jugendarbeit ist bei den Oldenburg Orcas definitiv ein großes Thema. Aktiv im Verein, aktiv in der Jugendarbeit sind sie gerade am Aufbauen. Sie haben einzelne Spieler über Kooperationen. Sie bilden viele Schnuppertrainings an. In der Umsetzung ist es schwierig, so wie, glaube ich, bei vielen anderen Vereinen. Aber auch sie müssen hier was aktiv vorweisen und wollen das auch nicht nur alibihalber machen, sondern wollen natürlich auch versuchen, dass das hier langfristig was bleibt. Aktuell sind die Lösungen kleinere Schul-AGs und eher so eintägige oder Wochenend-Flag-Camps als wirklich was Stetiges.
Da muss man ja auch sagen, an der Stelle, wo man sagt, ausreichend die Lösung aktuell, es geht ja einmal natürlich um eine Nachhaltigkeit im Verein und man kann ja von der Jugend groß profitieren, aber es ist ja auch eine Vorgabe. Also das ist ja mittlerweile so, ich weiß nicht, ab wann es, ich müsste eigentlich schon verpflichtend
Es
sein, ich weiß
ist
nicht, ob
ab
du es genau
dieser Saison,
weißt,
glaube ich, verpflichtend.
ab dieser Saison genau, dass zumindest die DFL-1-Teams bei der zweiten Liga, bin ich mir nicht sicher, da gerne uns korrigieren, wenn du mehr weißt, Lasse, darfst du mich korrigieren, dass es Pflicht ist, dass man Jugendarbeit nachweisen kann. Am besten natürlich vereinsintern, aber eben aufgrund des Wissens oder der Information, dass es natürlich für manche nicht so einfach zu stemmen ist, dann eben aber auch so Lösungen wie Kooperation mit Schulen, AGs, Wochenendcamps vorübergehend halt als Lösung oder als Variante akzeptiert sind, ohne dass man ausgeschlossen wird, weil sonst würde man seine Lizenz, glaube ich, verlieren.
Genau.
War ein wichtiger Schritt, weil Jugendarbeit ist wichtig, um eine Sportart nachhaltig zu etablieren. Und funktioniert ja auch mittlerweile sehr gut. Aber deswegen nochmal an der Stelle, warum sie auch tatsächlich was machen müssen, egal wie es läuft.
Genau. Ja, kann ich nur zustimmen. Sie sind da auch vollkommen dran. Also, es war jetzt hier nicht so, ja, eigentlich gehören die nicht mehr in die Liga, so ist es nicht.
Na,
Ich kann
so war
das
es auch überhaupt nicht
vollkommen.
gemeint. Das war definitiv so nicht gemeint, ja.
Genau, wir können das vollkommen verstehen, aber ja. Es ist auch, wie gesagt, der Schritt ist wichtig von der DFL-Liga-Führung, das hier so zu bestimmen. Ansonsten, glaube ich, haben wir alles, was den Verein angeht, angesprochen. Wirklich ein sehr sympathischer Verein, wenn ihr aus Oldenburg oder der Nähe kommt. Sie suchen immer aktiv Spieler, deswegen melde ich euch da gerne. Ja, ich würde sagen, wir kommen ganz kurz zurück wieder zum Sportlichen, schauen deswegen ganz kurz auf die letzte Saison 2025 und dann vielleicht auch auf die Saison 2026, was können wir so erwarten und was gibt es vielleicht für Änderungen?
Ja, gerne. Du hast mit ihnen gesprochen. Sonst, ich sage auch noch was später, aber jetzt kannst du ja erstmal vielleicht so ein bisschen den Rückblick noch machen.
Genau, wenn wir 2025 die Saison anschauen, stand die ganz groß unter dem Symbol bei den Oldenburg Orcas. Mal schauen. Die haben zum Anfang der Saison ihren Quarterback verloren. Sie haben mehrere Positionswechsel auf QB. Sie haben in der Offseason da verschiedene Positionen ausprobiert. Sie hatten teilweise Verletzungen und andere Abgänge und hatten teilweise für Spieltage nur sehr kleine Kader. Er hat sogar zum Beispiel einem Spieler gesagt, waren sie gerade nur so an der Spielgrenze mit 8 aktiven Spielern auf dem Spieltag. Sie hatten viele enge Spiele, teils sehr unglückliche Niederlagen, haben wir auch viel drüber geredet und habe ich im Nachhinein auch nochmal so gesehen. Das stimmt vollkommen, wenn man sich ihre Punktedifferenz zum Beispiel anschaut, dann ist sie für diese Sieg-Niederlagen-Quote überraschend gut, muss man ganz klar so sagen. Und am Ende haben sie mit einem entscheidenden Sieg am letzten Spieltag haben sie den Klassenerhalt sich gesichert. Das war wirklich sehr, sehr knapp. Ich weiß nicht ganz genau, welcher Spieltag das war und welcher Gegner das war, das müsste ich jetzt raussuchen,
Also
aber
in dem Text, den du geschrieben hast, steht letzter Spieltag. Gegner kann ich dir nicht sagen.
genau, an ihrem letzten Spieltag haben sie sich eben mit einem entscheidenden Sieg, da haben sie nur einen Sieg geholt gehabt, haben sich mit dem eben die Klasse gesichert und werden deswegen auch in der nächsten Saison in der DFL 1 auflaufen. Wo, wenn du nichts mehr zu sehr so sagst, würde ich auch schon direkt beim Thema Quarterback bleiben. In der letzten Saison.
Rückblick nicht, genau. Beim Ausblick können wir jetzt noch kurz drüber sprechen, aber
Da
Rückblick,
hast du
glaube ich, hast
sicher,
du alles gesagt.
genau, wenn wir nämlich auf die Position des Quarterbacks schauen, dann hat die letztes Jahr eine Person gespielt, dessen Name in Flag Football Deutschland, glaube ich, definitiv bekannt ist. Oder teilweise hat sie Quarterback gespielt, ich weiß nicht, ob bei allen Spieltagen, aber gegen uns zum Beispiel auch. Das war Lukas Fischer. Der hat dort letztes Jahr Quarterback gespielt. Der hat zu dieser Saison nach Waldorf gewechselt. Wir haben es hier schon angesprochen, als wir über die News zum Snowbowl geredet haben. Dort hat er schon als Blitzer einen guten Job erledigt und den Best Blitzer Award bekommen. Das ist ein Abgang, der fehlt den Oldenburg Ockers. Der hat eine Trainerlizenz. Der hat nicht nur auf der Quarterback-Position, sondern auch ganz allgemein super viel Wissen reingebracht, hat viel Struktur in die Trainings reingebracht. Und deswegen wird es, glaube ich, für die Oldenburg Orcas oder ist für die Oldenburg Orcas eine schwierige Aufgabe, den sowohl auf dem Platz als Spieler zu vertreten, aber auch neben dem Platz als Organisierer, als Motivator und auch als Coach.
Ist auf jeden Fall heftig. Also, das hätte ich auch auf jeden Fall noch gesagt, dass das, nachdem du deinen Stammquarterback verlierst, also in der Saison 2025, dich dann drum umstellst, dein bester Receiver dann Quarterback spielt, das tatsächlich gar nicht schlecht macht. Also, er ist ja kein
Ja,
schlechter Quarterback gewesen,
auf keinen Fall.
der jetzt auch weggeht. Das heißt, du musst jetzt das zweite Jahr in Folge einen Quarterback heranziehen und du hast gesagt, Lukas ist ein Spieler, der auf vielen Positionen gut ist. Das heißt, er fehlt da, er fehlt neben dem Platz. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wen es da noch so gibt, der das auch übernehmen kann. Aber du wächst ja auch nicht innerhalb von 3 Monaten in eine Quarterback-Rolle rein. Wir hatten, glaube ich, bei den Badener Greifs davon gesprochen und bei den Mülheim. Nee, da kommen wir noch zu bei den Mülheimern, sorry. Das war am Telefonat. Wie lange man eigentlich so ein Quarterback mit hinten dran aufbaut. Und deswegen wird das extrem spannend zu sehen sein, wie sie das kompensieren. Und als kleiner Ausblick, du hast es auch mit dazu geschrieben, sie eines der Teams sind, wir haben die letzten Male viel darüber gesprochen, Ziel ist Final Eight, hier ist klar der Klassenerhalt das Ziel. Und da muss ich auch sagen, in der Ausgangssituation ist das auch das Ziel, was sie sich setzen müssen. Höher wird es, glaube ich, unrealistisch, wie eine Saison sich entwickelt, das werden wir sehen, weil es wirklich, glaube ich, hart werden kann für die Oldenburg Orcas, da anzuknüpfen, wo sie vor 2 Jahren waren oder letztes Jahr waren.
Definitiv. Malte hat mir selber gesagt, dass er Stand jetzt der Starting Quarterback in seinem Team wird, was natürlich auch
Okay.
ein Punkt ist. Er war einer der auch mit dann besten Receiver, letztes Jahr im Receiver-Core von Lukas Fischer. Jetzt zieht man wieder einen Receiver auf Quarterback. Ist es der naheliegendste Move? Ich verstehe das, weil diese Personen dann oft am meisten Wissen auch vom Playbook und so ähnlich haben werden. Trotzdem verliert man natürlich auch immer dann die nötige Qualität auf der Receiver-Position. Und wir wissen, zu einem Complete Pass gehören immer zwei dazu. Mindestens, wenn man die anderen, die die Räume frei laufen und
Ja.
Verteidiger wegziehen, wenn man die nicht mit dazu rechnet. Deswegen bin ich mal hier gespannt, was hier geht. Ich stimme deinem Ziel vollkommen zu. Klassenerhalt ist ein realistisches Ziel, ist aber auch ein hartes Ziel, glaube ich, für die Oldenburg Orcas. Und ganz wichtig ist, die Oldenburg Hawkers haben hier auch nochmal erwähnt, es ist super wichtig, dass sie als Team zusammenbleiben, dass sie sich nicht jetzt verkrampfen, dass sie ihre irgendwie dann nur auf Leistung gehen und dann nur 5 Spieler die ganze Zeit both ways spielen lassen. Sie wollen als Team geschlossen zusammenbleiben, einen schönen spaßigen aufzuteilen. Hier steht der Spaß auf jeden Fall im Vordergrund und deswegen hat er auf keinen Fall gesagt, es ist vollkommen okay, wenn sie absteigen. Er hat aber gemeint, wenn sie eine solide Saison spielen und es dann sportlich nicht reicht, dann werden sie vielleicht auch mit einem Abstieg in die DFL 2 okay. Sie würden sich nicht freuen, aber sie wären damit vielleicht okay. Könnten das vielleicht als kleinen Rebuild nehmen und dann den Aufstieg wieder angreifen.
2 Sätze da auch noch zu. Das muss man auch einfach sagen. Die DFL 1 ist mittlerweile auf einem so hohen Niveau. Es gibt diese schlechteren Teams nicht mehr. Das heißt, wenn du eine Saison hast, und da geht es gar nicht darum, ob du ein gutes oder schlechtes Team bist, eine Saison, wo Spieler fehlen, wo sich welche verletzen, kann es ganz, ganz schnell sein, dass du diese knappen Spiele eben verlierst und dann absteigst, ohne dass du wirklich ein schlechtes Team bist. Und das ist der andere Teil, den ich sagen wollte. Die DFL 2 ist aber mittlerweile auch eben nicht mehr so wie früher. Na gut, entweder spiele ich kompetitiv in der ersten Liga oder ich mache hier meine Fun-Turniere in der zweiten Liga und gewinne 60-0, da habe ich keine Lust drauf. Nein, wir haben ja jetzt auch eine zweite Liga, die sehr, sehr kompetitiv ist, wo du sagst, das ist ja auch noch immer noch quasi sehr, sehr leistungsorientiert, sodass das für die, denke ich, absolut auch eine Chance sein kann, sich dann wieder neu aufzubauen und neu anzugreifen. Also ich denke, es ist eine spannende Saison, die sie aber vielleicht auch so ein bisschen ohne Druck sehen können. Also wenn das möglich ist, ja,
Bin ich auch
bin ich
sehr
gespannt auf jeden
gespannt.
Fall.
Die Oldenburg Orcas, um das Ganze abzurappen, werden wir dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder am King Bowl sehen. Sofern sie da keinen Spieltag haben, das weiß ich nicht ganz genau. Die Termine standen noch nicht zum Zeitpunkt des Interviews. Der Fokus liegt aber ganz klar auf der Liga. Und damit, glaube ich, haben wir die Oldenburg Orcas sehr schön einmal abgebildet. Wirklich ein sehr interessantes Team aus dem Norden. Und bin gespannt, wie sie sich nächste Saison schlagen werden. Und damit, glaube ich, kommen wir weiter zum nächsten Nord- bzw. Nordostlicht, wenn man das so sagen kann.
Genau, das wären in dem Falle die Strelitz Dukes. Ich will jetzt nichts was Falsches sagen, aber es ist das jüngste Team aus dem Norden, glaube ich, weil es gibt es noch nicht so lange. Ist 2021 gegründet worden und war sicherlich eines der Überraschungsteams letztes Jahr in der DFFL 1. Bevor wir aber dazu kommen, eben ganz kurz in unserer Tradition, eben so ein bisschen historisch die Entwicklung und die Vereinshintergründe. Und dann schauen wir mal auf das Sportliche. Also wie gesagt, 2021 aus einer Gruppe Football-Begeisterter entstanden, eben in Neustrelitz. Das war auch eine Info, die uns da geschickt wurde. Also da vielen Dank vor allem an Erik von den Strelitz Dukes, der uns da Romane geschickt hat mit Infos. Also super cool, richtig viel Mühe gegeben. Und deswegen versuchen wir das jetzt gut rüberzubringen. Ansonsten habt ihr ja schon gehört, einfach ja, nachschießen und dann ergänzen wir auch. Ja, also war eine lockere Trainingsgruppe und dann haben sie gemerkt, es macht ihnen Spaß. Und dann wurde es immer organisierter und strukturierter, bis es dann eben in den Ligabetrieb ging. Und dann ging es relativ schnell dahin, dass sie einen sportlichen Aufstieg in die erste Liga geschafft haben. Und das eben als kleiner Ausblick, dann als erster großer, weil die Historie natürlich noch nicht so lang ist, erfolgt die Qualifikation zum Final Eight letztes Jahr, was relativ schnell und doch relativ aus dem Nichts kam. Wir haben schon drüber gesprochen bei einigen Teams, es war super knapp letztes Jahr. Die Strelitz Dukes haben auch mehrfach sich selber das Bein gestellt zur Finaltagsqualifikation, es haben wir aber trotzdem geschafft. Und das natürlich, wie gesagt, richtig, richtig cool. Wir waren in einem anderen Hotel, auch mit dem in dem Hotel in Dresden letztes Jahr. Und genau, also auf jeden Fall steht jetzt natürlich ein ländlicheres Team. Und es ist nicht ganz so einfach, wurde da uns geschrieben, natürlich Nachwuchs zu bekommen oder das Team wachsen zu lassen, wie jetzt in einer Metropolregion wie München, Frankfurt, Berlin, wie auch immer, Köln, die Ecke, weil es einfach, ja,
ja,
begrenzter ist.
Was Strelitz, glaube ich, auf jeden Fall auch einzigartig macht. Ich meine, klar kann man jetzt sagen, Kelkheim ist jetzt vielleicht nicht ganz eine riesen Großstadt, aber hat zumindest Mainz und so um die Ecke. Auch
ja,
es Waldorf,
war 20 Minuten bis Frankfurt oder eine halbe Stunde. Also.
Genau, auch Waldorf hat Frankfurt um die Ecke. Das sind alles Großstädte. Ansonsten kenne ich kein Team, was quasi so ländlich ist und in der ersten Liga spielt, oder? Mülheim, ich weiß nicht,
jetzt,
wie groß Mülheim ist.
Mülheim ist Ruhrgebiet. Ja. Ich sag ja, das sind 20, das ist Straßenbahn bis Duisburg oder so. Also nee,
ja, also das
ich
ist
glaube schon
einzigartig auf jeden Fall für dich.
Ja, auf jeden Fall. Also sie sind Teil des Strelitzer FCs. Dieser Verein, den gibt es schon länger, der ist schon 11 Jahre alt, aber auch tatsächlich noch nicht so alt. Und ja, haben sich einfach dazu entschieden, sich nicht selber zu gründen, sondern sich einen Verein zu suchen, weil das einfach natürlich organisatorisch viel leichter ist, sich irgendwo ranzupacken. Dann wird dir viel abgenommen. Du kannst diese ganzen Strukturen des Vereins nutzen und musst dich um diese Basis, diese ganze organisatorischen Teile, die wir ja jetzt bei uns mittlerweile kennen, die auch in anderen Vereinen mittlerweile in den Händen der Spieler liegen, sondern kannst dich auch auf das Sportliche konzentrieren. Ja, es ist mittlerweile eine eigene Sparte im Verein, neben dem Fußball. Und ja, sie sind trotz allem, dass sie da sehr für sich sind, trotzdem in den ganzen Alltag des Vereins eingebunden, also profitieren oder sind eben am Jubiläumsfeiern, Sommerfesten und so weiter beteiligt. Und was sie geschrieben haben, ist auch, dass es mittlerweile durch die Flag Footballer auch immer eine Super Bowl Party des Vereins gibt. Also da gibt es einfach eine gegenseitige Unterstützung.
Genau. Das ist doch super. Oder vielleicht kriegen sie vielleicht ein paar Spieler von den Fußballern, die so mit den Füßen nicht gut genug waren. Vielleicht können die ja wenigstens einen Ball fangen.
Das kann natürlich sein, das kann natürlich sein. Das war auch eine Info, dass ja, die, also anders wie viele andere Teams, die jetzt gerade in der ersten Liga auch spielen, wenig Leute mit Football-Hintergrund haben. Also es ist eine Football-begeisterte Gruppe, also die waren sicherlich alle NFL-Gucker und Fans vom Football, aber keiner von denen kam jetzt, also bis auf eine Ausnahme, da komme ich später noch zu, kommt aus dem Football, sondern die sind sportliche Jungs, die halt zusammen spielen wollen und mittlerweile natürlich an Erfahrung gesammelt haben.
Was auch super spannend ist, ich finde, man kann in letzter Zeit so oder man kann gerade jetzt so viel über Taktik sich selber anschauen, man kann super viele Spiele anschauen und da muss ja nicht einfach nur ein Spiel aus quasi, man kann ja auch die deutschen Meisterschaften zum Beispiel, muss man ja nicht nur aus unterhalterischer Ansicht anschauen, sondern wenn man nicht so viel über Flag Football steht, kann man mal schauen, was machen die da, was machen die Offenses da, was spielen die Defenses da. Absolut. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Weg, der da für kleinere Teams oder Teams, die nicht so viele Football-Knowledge-Leute drin haben, auf jeden Fall einen Weg, sich da auch einfach Sachen abzugucken, weil kein Team aus der dritten Liga wird checken, ob das ein Play von Waldorf ist, das sie am Finalspieltag gespielt haben.
Absolut. Nee, da kannst du dir viel abgucken, es ist viel leichter geworden. Und ich glaube, das ist aber auch ein Grund, warum der Flag Football mittlerweile doch näher zusammenrückt, dass sich einfach das Wissen besser verteilt auch mittlerweile. Kurz noch zum Hintergrund, du hast ländliche Region gesagt, nichtsdestotrotz ist aber Neustrelitz eine sehr sportliche Stadt, wurde uns mitgeteilt. Die Fußballer spielen in der Oberliga, was glaube ich bei Fußball schon gar nicht so schlecht ist, ich kenne mich da nicht aus, aber ich glaube, das ist schon ganz gut. Volleyball haben sie sind im Kanusport sehr erfolgreich, also die Stadt an sich unterstützt den Sport auch sehr, was glaube ich da einfach auch hilft. Auch das kann ein Vorteil einer ländlichen Region sein, du hast natürlich einen anderen Stand, als wenn du dich als, jetzt mal bei uns gesagt, Münchner Team mit dem FC Bayern misst. Ja, die haben ein bisschen mehr Reichweite, glaube ich.
Ja, wir kommen noch nicht auf den Balkon, ne?
Genau. Also das nur an der Stelle, das ist cool. Also ich finde es immer super, wenn Gemeinden, Städte, Orte ihren Sport unterstützen. Ist einfach super wichtig. Auch, glaube ich, sehr einzigartig ist die Hintergrundgeschichte zum Namen und zu der Unterstützung
Oh ja,
dieses
da kommen wir jetzt
Vereins.
zu.
Ja, also wir mussten kurz drüber überlegen, wie wir, ob das wir es richtig darstellen. Also bitte, wenn es falsch ist, korrigiert uns. Aber Strelitz Dukes ist ja der Name und das entsteht aufgrund, also der Name ist angelehnt an die Herzogsfamilie, die aus, also Herzogsfamilie Mecklenburg-Strelitz, die vermutlich da früher immer noch irgendwie Einfluss hat. Und deswegen eben dieser Name Dukes entstanden ist, weil es tatsächlich Verbindung gibt mit dieser herzoglichen Familie, die es immer noch gibt, die nämlich vor Jugendspieltagen schon Treffen organisiert haben mit den Spielern und den Leuten. Die Familie verfolgt aktiv den Verein und ist wohl auch Teil bei den Heimspieltagen und die kommen da vorbei als Gäste, was irgendwie ganz cool ist und dass die das eben unterstützt mit ihrem Namen. Sehr, sehr super. Also finde ich cool.
Finde ich auch sehr
Also das
spannend.
wollen wir mal sagen.
Ja, finde ich auch tolle Sache. Ist auch anscheinend eine sehr historische Familie. Wir haben es nicht ganz genau, jeden historischen Bezug, aber Königin Luise, die Therese, die man in München natürlich sehr gut kennt, sind hier anscheinend irgendwie dort mal ein- ausgewiesen, verheiratet, rausgeheiratet, weiß ich nicht ganz genau. Und es gibt auch Verbindungen zum britischen Königshaus sogar, also bis ganz hin in die Royals. Natürlich wahrscheinlich sehr weit entfernt und so, aber ist trotzdem spannend zu hören, finde ich.
Werden wir mal schauen. Wir sind ja dieses Jahr in Strelitz mit dem ersten Team. Mal sehen, ob sie ja irgendwie. Ich kenne es beim Biathlon. Wir haben ja gerade Olympische Spiele. Biathlon, wenn ihr in Norwegen in Oslo die Wettkämpfe sind, da dürfen die Sieger ja immer zur Königsfamilie. Das
Genau,
könnte
ja.
man ja in Strelitz dann auch machen. Dann gibt es quasi den Preis von der Herzogsfamilie. Okay. Ja, so viel quasi mal zum Hintergrund. Sportliche Hintergründe haben wir drüber gesprochen. Also die meisten kommen eben aus Fußball, Basketball, Handball, Volleyball, also sportliche Hintergründe, Football dann eben über den Flag Football antrainiert und ja, dementsprechend da glaube ich einfach auf gutem Boden. Die einzige Person, die eben Footballerfahrung hat, ist ihr Quarterback, was ich finde, was man auch gesehen hat. Also der Quarterback hat wirklich einen starken Arm, hat da Würfe, die haben einen schönen Spiral, gehen über den ganzen Platz. Der eben mit, hier stand 25 Jahre Football-Erfahrung, hat Tackle-Football gespielt, hat Flag-Football gespielt in Neubrandenburg. Genau, also auf jeden Fall da richtig wichtig auch tatsächlich, da so eine Person zu haben, die doch ein bisschen Input reinbringt und das eben weitergibt und dann eben andere Spieler entstehen können. Jetzt fällt mir der Name nicht ein von dem Spieler, was mir
Von dem
wahnsinnig leid tut.
Quarterback?
Nee, das ist der Hannes,
Ach so.
das weiß ich, habe ich auch aufgeschrieben und da haben wir uns geschickt worden. Sie haben den einen Spieler, der extrem athletisch ist, schnell, für mich so der typische Vertreter Football, Flag Football, der beide Seiten spielt und ich glaube sowohl in der Touchdown-Statistik als auch in der Interception-Statistik unter den Top 5 ist oder so. Ich
Ui,
weiß es
okay.
nicht ganz genau. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das nebenbei herausfinden kann.
Ich
Der,
versuch's jetzt
der.
einfach ein bisschen weiterzureden, während du hier
Genau,
live
weil ich kann mich daran
recherchierst.
erinnern, dass das ist ein wahnsinniger Spieler, der, glaube ich, da wirklich. Michael Malo heißt der. Genau. Der ist quasi der Interception-Leader der Saison gewesen und war bei den Touchdowns auch, glaube ich, relativ weit oben. Den meinte ich. Genau, sorry. Jetzt darf ich weitermachen.
Okay, super spannend. Nee, ich wollte gar nicht so viel weitermachen. Ich glaube, wir haben schon so ein bisschen angerissen, was sie so in den letzten vergangenen Saisons so gespielt haben. 2024 wann sind sie nochmal aufgestiegen? Schon.
Ich glaube, sind die 24, oh, das muss ich schauen.
24 sind sie aufgestiegen.
Sind die 24 aufgestiegen? Ich glaube, die haben einen Durchmarsch gemacht, so ein bisschen. Und dann sind sie relativ schnell hoch.
Ja, sind auf jeden Fall sehr, sehr schnell hoch. Und genau, letzte Saison haben wir darüber gesprochen, haben sie sich qualifiziert, haben dort auch ein Spiel, auch wenn wir das schon mal angesprochen haben, dass das Spiel, glaube ich, nicht mehr so entscheidend war in dem Moment und auch ein, zwei Schiedsrichterentscheidungen hier nicht optimal gelaufen sind, haben sie ein Spiel hier gewonnen. Genau, und deswegen, glaube ich, können wir auch schon gerade zum aktuellen so ein bisschen zum Kader kommen und vielleicht auch dann zum Ausblick auf die nächste Saison. Ganz groß, grob zum Kader. Hier steht keine großen Kaderveränderungen zur neuen Saison. Hört man eigentlich immer sehr, sehr gerne, wenn man sich so auf seinen harten Kern verlassen kann und dann vielleicht noch
Vor allem, wenn man im Finaltag war. Also ich meine, wenn du jetzt ein Team hast, was quasi kurz vorm Abstieg war und hat jetzt Veränderungen und wird besser, klar. Aber wenn man eine erfolgreiche Saison hat und man hat nicht viel Veränderungen, das ist, glaube ich, der bessere Case, ja.
Definitiv. Sie sind ein Team, was mit bewussten, relativ kleinen Kader spielt. Hier steht es bewusst kleiner Kader. Ich glaube auch ein bisschen gezwungen kleiner Kader. Was sie aber auch stark macht, wir haben es gerade schon erwähnt, sie haben Spieler, die Both Ways spielen, die da auf beiden Seiten sehr stark sind.
Ja.
Sind auch oft auf Spieltagen nur mit 10, 11 Spielern gefahren. Und ja, haben sich da, glaube ich, ganz gut vermittelt. Vielleicht konnten sie diese Saison ja ein bisschen ein paar mehr hochziehen, denn sie haben nämlich eine zweite Mannschaft, die wir auch noch kurz
Genau.
erwähnen wollen.
Da wollte ich gerade sagen, sie haben eine Gemeinschaft, Spielgemeinschaft mit den Tolense Sharks. Ich glaube, da hat auch der Quarterback, der Hannes, vorher mal gespielt. Deswegen gibt es da wahrscheinlich die Connection. Ich weiß nicht, wo Tolense liegt, aber wahrscheinlich da in der Nähe. Die spielen jetzt in der vierten Liga, sind da sicherlich dann ein bisschen als Aufbauteam gedacht, hatten auch gesagt, es ist wichtig für sie, Entwicklung, Spielpraxis, Perspektiven, einfach zu sagen, sie wollen das Ganze weiterentwickeln und vielleicht, wie du sagst, das erste Team ein bisschen aufstocken, weil bei allem ja doch begrenzten oder Spiel, dass du sagst, du bündelst die Spielerkraft auf wenige Spieler, kann das bei langen Spieltagen, langen Saisons natürlich auch hinten raus echt anstrengend werden, wenn du Both Ways spielen musst und keine Möglichkeiten hast zu wechseln oder eben irgendwelche Verletzungen hast, bei denen wir aber jetzt hoffen, dass es grundsätzlich nicht
Jetzt
passiert.
ist meine Frage, spielen die Tolense Sharks in der Flag Football in der vierten Liga? Das glaube ich nämlich nicht, weil ich glaube, die gibt es in Brandenburg gar nicht. Ich glaube, die spielen im
Ich
Flag
glaube,
Football in der dritten Liga und im Tackle in der Oberliga, oder?
das fragst du mich jetzt was.
Ich
Da
bin
an
mir
der
nämlich recht
Stelle,
sicher, dass nur
liebe
in Bayern und
Strelitzer,
in NRW eine vierte Liga im Flag Football gibt und alle anderen quasi nur noch eine dritte Liga haben.
das kann
Also quasi
natürlich sein.
nur
Es
eine
kann auch
Liga
sein,
vom Landesverband organisiert ist.
Dass das entweder quasi falsch rübergebracht wurde oder nicht richtig gezählt wurde. Es ist jetzt, glaube ich, auch, also wie gesagt, Strelitz, wenn ihr das hört und quasi uns zeigen könnt, dass es eine vierte Liga, dritte Liga, auf jeden Fall in einer untereren Liga, einfach um sich ja, weiterzuentwickeln. In der Jugendarbeit sind sie eben auch mit den Tolense Sharks zusammen, sind da in der Arbeit, haben da auch eine Jugendnationalspielerin, die Ello Franke, die da mitspielt und arbeiten mit Schulen zusammen, um da einfach sich weiterzuentwickeln und ja, was glaube ich, wir hatten eben ja schon drüber gesprochen, sehr, sehr wichtig ist. Sie trainieren getrennt, also nicht zusammen mit den verschiedenen Mannschaften, wollen aber trotzdem, dass natürlich der Austausch zwischendrin sehr, sehr gut ist und da ist, dass man einfach einen Team-Spirit hat und Zusammenhalt hat und dann eben im Hinblick auf Turnieren oder Situationen dann die entsprechenden Leute einzubinden, die nötig sind. Ich denke, auch hier wurde das Spielertrainermodell genannt, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, da gibt es jetzt nichts, was jetzt bei den Strelitz Dukes heraussticht, wie es nicht bei anderen Teams auch ist. Ich denke, da kennen ja die meisten den Ablauf, wie es da im Flag Football einfach aussieht. Ich würde jetzt noch sagen, zum Thema Heimspielstätte, die haben sie jetzt mal hier hervorgehoben und genannt. Da auch diese in einem Stadion spielen. Das ist sehr cool. Ich finde es bezüglich Atmosphäre immer cool, wenn du ein Stadion hast, auf das du zurückgreifen kannst. Hier das Parkstadion Neustrelitz. Hier werden größere Veranstaltungen auch durchgeführt. Hier spielen Fußballer. Sie haben einen eigenen Stadionsprecher, der die Spiele begleitet. Sie versuchen, die Heimspieltage als Events zu kreieren. Also das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr coolen Setting. Also da glaube ich, können alle, die da heute dieses Jahr in Strelitz spielen, sich drauf freuen. Ich finde, ich macht einfach was her. Und vielleicht kriegst du auch noch einen Stream organisiert und das in einem Stadion mit allem drum und dran. Ja, ist mega und ja, spricht einfach dafür, dass Strelitz da wirklich Bock hat, den Flag Football weiterzuentwickeln und ja, sich da auf jeden Fall rein investiert. Sie haben noch gesagt, wir sollen auf jeden Fall nennen, dass sie eine enge Freundschaft mit Geschichten der Clients haben. Da muss ich einfach sagen, das ist einfach cool. Das ist auch etwas, was Flag Football ausmacht. Dass Teams, ich meine, irgendwie sind ja alle miteinander befreundet, die sich lange kennen. Also ich will es nicht sagen. Das gibt es ja dann doch sehr, sehr viel. Aber wenn es da auch diese Partnerschaften zwischen Vereinen gibt, die sich dann auch gegenseitig unterstützen, lautstark, das gibt es bei Turnieren ja dann auch immer.
Ja,
Möchte ich an der Stelle nicht unterschlagen.
definitiv spannend. Genau, ansonsten kann man, glaube ich, noch sagen, dass wir, ja, wenn wir noch auf die nächste Saison noch ein bisschen vorausschauen, sagen können, dass sie zum einen, wenn wir internationale Turniere anschauen, eigentlich international spielen wollen oder mehr spielen wollen. Oft ist die Teilnahme da ein bisschen schwierig. Viele internationale Turniere liegen logischerweise mitten in der Saison Und ja, da ist dann zeitlich oft das Problem. Und man muss natürlich aus Neubrandenburg überall auch hin dann eigentlich immer fast fliegen, außer vielleicht nach Kopenhagen. Genau.
Aber da muss man sagen, ich finde das cool. Das Team hat aber Bock, was zu machen, weil ich mich auch daran erinnern kann, jetzt weiß ich nicht mehr, bei welchem Turnier das war. Ich glaube, war das, ich weiß nicht, ob das der Adria Bowl war oder ob das die World Club Championship war oder sonst wie, dass drei Spieler von den Strelitz Dukes bei Snatch mitgespielt haben. Über die haben wir ja auch schon gesprochen. Das ist ja diese Marke, die da unterschiedliche Zubehörsachen für Flag und sowas erstellt, die ja immer auch ein Team aus Werbezwecken quasi schicken. Und da haben wir eben auch drei deutsche Vertreter gehabt, die eben da mitgespielt haben. Und finde ich cool, wenn du da quasi aktiv bist. Gibt es ja tatsächlich bei vielen Turnieren mittlerweile. In Kopenhagen kannst du dich, glaube ich, als Free Agent anmelden.
Ja.
Und bei Teams dazukommen, beim Big Bowl gibt es immer die Möglichkeit, wo mitzuspielen. Also an der Stelle auch alle Leute, die das hören, deren Team nicht international tätig ist. Schaut euch da um, hört euch mal um. Wenn ihr gar keine Ahnung habt, meldet euch bei uns. Vielleicht kennen wir ein paar Leute oder wissen, wo man sich meldet.
Ja.
Es gibt immer Möglichkeiten, bei dem Turnieren irgendwo unterzukommen, weil, ja, jetzt mal abgesehen von den ganz großen Teams, oft Spieler gesucht werden.
Definitiv. Und auch Snatch sucht gerade wieder. Ich habe letztens ein Instagram gepostet von Snatch gesucht. Die suchen dieses Jahr, ich glaube, die wollen dieses Jahr auch super strammes Programm spielen. Die wollen King Bowl, Capital Bowl, Adria Bowl, Kopenhagen Bowl, alles wollen sie spielen, habe ich so dieses Jahr
gesehen. Ja, siehst du, da, und ist eine coole Truppe. Also wir haben sie ja auch erlebt bei den World Club Championships, da waren sie ganz in der Nähe, sind nette Jungs, nette Leute oder Mädels, sind, glaube ich, eine gemischte Truppe. Ich glaube, da kannst du Spaß haben.
Ja, und vor allen Dingen cool, da auch einfach dann mal mitzuspielen und dann mal neue Leuten, mit anderen Leuten mal Flag Football, bisschen raus aus deiner Comfortzone, tut, glaube ich, immer
gut. Und ich glaube, du kriegst Ausrüstung. Ich weiß nicht, ob du die behalten darfst, aber du kriegst einiges gestellt. Also hier, Jungs, da, ihr habt doch da mitgespielt, sagt uns gerne mal, dürftet ihr die Sachen behalten, so Flags und Trikots, oder musst ihr diese zurückgeben?
Genau,
dann das ist ja noch ein Grund, da mitzuspielen.
Nehmen wir kleinen Erfahrungsbericht. Genau, dann kommen wir, glaube ich, jetzt zur DFL-Saison nächstes Jahr.
Genau.
Die Saison wird schwierig für die Strelitz-Dukes. Ich weiß nicht genau, wie sehr ich sie in diesen Contender-Kreis für das Final Eight mit reinnehmen würde. Als letztjährigen Final Eight-Spielenden müsste man sie vielleicht mit reinnehmen. Wir sind uns aber da nicht ganz sicher. Eher, glaube ich, ist hier das ganz klare Ziel, erstmal am Anfang der Saison vielleicht den Klassenerhalt zu sichern, und dann am Ende der Saison kann man immer noch schauen, wohin es geht.
Würde ich auch sehen, haben sie auch selber so dargestellt, ihr Hauptziel ist der Klassenerhalt. Ich finde, das ist aber tatsächlich etwas, wo ich sie sehr gut drin sehe. Also ich glaube, das sollte auf jeden Fall drin sein, die Klasse zu halten. Finals, ich denke, das verschieben wir jetzt mal ausführlich hier auf unsere Predictions-Folge, aber das wird hart, das wird wirklich hart. Sie haben selber gesagt, es kommen einige neue Teams in die Liga, die da auf jeden Fall auch Ansprüche melden, wo sie nicht wissen, wo sie sich im direkten Duell sehen würden. Sie haben auf jeden Fall Bock auf die neue Saison. Ich glaube, das haben aber die meisten. Und dann sind wir mal gespannt, wie es dahin geht. Sie hatten hier noch ein paar Dinge genannt. Hohe Leistungsdichte. Sie wissen nicht ganz genau, wie es eben mit Kadertief und Konstanz aussieht. Das sind Schlüsselfaktoren, die über ihre Erfolgsaussichten entscheiden. Also ich glaube, das ist ein Team, was einen sehr großen Spread hat von dem, was am Ende rauskommen kann.
Ja, definitiv super spannend. Wir haben heute über zwei Teams gesprochen, wenn ich so ein bisschen die Folge zusammenfasse, die beide so aus einer gewissen Gruppe entstanden sind, die beide teilweise auch ähnliche Probleme haben, die vielleicht auch von der Spielstärke her in einem ähnlichen Bereich der DFL nächstes Jahr unterwegs sein werden. Deswegen glaube ich, war es heute wieder eine sehr spannende Folge, und ich würde sagen, schreibt uns gern wieder vieles Feedback. Wir versuchen wieder alles richtig zu stellen, was wir eventuell nicht ganz richtig aufgeschnappt haben oder noch ergänzen können. Und da würde ich sagen, bin ich für heute raus, und das letzte Wort hat heute der Olli für euch.
Ja, dann bleibt für mich auch noch zu sagen, wir nähern uns dem Ende unserer Teamvorstellungen. Zwei Teams sind noch übrig. Die warten dann nächste Woche auf euch. Dann wird es wirklich ernst. Die Saison ist so nah, dass es ist irgendwie noch nicht ganz realisierbar, dass es jetzt wirklich bald losgeht, bei dem ganzen Schnee, der hier noch draußen liegt bei uns. Wir sind auf jeden Fall heiß auf die Saison, auf die letzte Folge natürlich auch noch. Und ich hoffe, ihr hört sie genauso oft wie bisher. Teilt sie gerne mit allen Leuten, und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Macht's gut.